Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Radl Info vom Freitag, den 14. Februar. Herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen. Was geschieht an der Kornhausbrücke?
Wir haben diverse Arbeiten, die wir machen. Wir haben einerseits das Gleissystem, das 26 Jahre alt ist. Das ist abgefahren und das müssen wir erneuern. Also die Gleise werden ersetzt.
Ab Montag ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt Bern für 9 Monate gesperrt. Grund dafür sind umfassende Sanierungsarbeiten. Dann, wie weiter mit der UNRWA? Eine Motion im Parlament fordert, dass der Bund seine Zahlungen an das UNO-Hilfswerk in Palästina einstellt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Schweiz widerspricht, denn
die UNRWA ist die einzige Organisation, die aktuell die nötige Hilfe leisten kann und sie ist auch die Voraussetzung und die Grundlage dafür, dass andere Organisationen ihre Hilfe an die Palästinenserinnen leisten können.
Und dann am Schluss der Sendung, wie weiter mit der romantischen Liebe? Zum Valentinstag brechen wir eine Lanze für alle Singles unter euch.
Es kann einfach nicht sein, dass allein auf Basis des Zivilstands jemand bevorzugt wird.
So Silvia Locher vom Verein Pro Singles Schweiz. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Radl Info.
Soweit die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurznachrichten des Tages. Das Berner Obergericht hat gestern im sogenannten Rocker-Prozess die erstinstanzlichen Urteile vollumfänglich bestätigt. Das berichtet das SRF Regionaljournal. Wegen Raufhandels wurden 4 Bandidos und 2 Hells Angels zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt. Der Anwalt der Verurteilten sagte gegenüber dem Regionaljournal, man werde nun prüfen, ob man das Urteil ans Bundesgericht weiterziehe. Beim erstinstanzlichen Prozess beim Regionalgericht Bern vor 3 Jahren kam es zu Ausschreitungen. Rund 200 Mitglieder der beiden Banden gingen aufeinander los. Die Prozesse von dieser Woche verliefen friedlich. Die Inselgruppe hat gestern die Zahlen für das letzte Jahr veröffentlicht und verzeichnet einen Verlust von 51 Millionen Franken. Die Inselgruppe spricht von einem herausfordernden Jahr, aber mit Aufwärtstrend. Gegenüber der ersten Jahreshälfte konnten die Zahlen in der zweiten Jahreshälfte verbessert werden. Grund für die roten Zahlen sieht die Inselgruppe unter anderem in der Einführung eines neuen Informatiksystems. Dies sei sehr ressourcenintensiv gewesen und habe den Spitalbetrieb temporär eingeschränkt. Es ist das 3. Verlustjahr in Folge. Die Inselgruppe rechnet ab 2026 wieder mit grünen Zahlen. Wieso war an der Anti-WEF-Demo in Bern das Polizeiaufgebot dermaßen groß? Und wieso tolerierte die Stadt Bern diese unbewilligte Demonstration überhaupt? Gleich auf 2 kleine Anfragen zu der Demo vom 18. Januar musste der Gemeinderat Stellung beziehen. Auf die Anfrage aus Kreisen der AL, wie sich das Polizeiaufgebot erklären lasse, antwortete der Gemeinderat Folgendes. Bei vergangenen Anti-WEF-Kundgebungen sei es zu Sachbeschädigungen gekommen, zudem sei die Demonstration nicht angemeldet gewesen. Mit einer Bewilligung und entsprechendem Sicherheits- und Verkehrslenkungskonzept ließe sich das Polizeiaufgebot erheblich reduzieren, so die Stadt. Eine Anfrage aus Reihen der FDP fragte nach, wieso die Kundgebung überhaupt toleriert worden sei. Ein präventives Unterbinden einer Kundgebung sei erfahrungsgemäß nur mit hohem polizeilichen Aufwand möglich, so die Stadt. Die reine Teilnahme an einer unbewilligten Kundgebung sei zudem nicht strafbar. Per Anfang März eröffnet der Kanton Bern den Transitplatz für ausländische Fahrende in Villa Oltigen. Der Platz bietet 36 Stellplätze und eine zweckmäßige Infrastruktur für mehrere Familien. Er soll einen geregelten Aufenthalt ermöglichen und dazu beitragen, Halte an unerwünschten Orten zu vermeiden. Das kommuniziert der Kanton heute. Der Abstimmungstermin für die Erbschaftssteuerinitiative der Jusu steht noch nicht, doch schon jetzt formiert sich erheblicher Widerstand gegen die Vorlage. Eine gestern veröffentlichte Studie prognostiziert durch die Erbschaftssteuer Steuerausfälle von 2 Milliarden Franken pro Jahr. Die Studie wurde von der Swiss Family Business, einer Plattform von Familienbetrieben, in Auftrag gegeben. Die Vorlage der Jusu verlangt eine Erbschaftssteuer von 50% auf Vermögen über 50 Millionen Franken. Das Geld soll dann in den Klimaschutz investiert werden. Die Kürzungen von US-Präsident Donald Trump zeigen ihre Wirkungen bis nach Genf. Bei in Genf angesiedelten Nichtregierungsorganisationen kommt es zu Kündigungen. Die Genfer Volkswirtschaftsdirektorin Delphine Bachmann spricht gegenüber RTS von Massenentlassungen mit mehreren Dutzend Personen. Darum hat sich die Genfer Regierung diese Woche auf einen Notfallplan geeinigt. Sie will während 90 Tagen insgesamt 10 Millionen Franken zur Verfügung stellen, um in Not geratene NGOs finanziell zu unterstützen. Damit ins Ausland nach München. Nach dem gestrigen Anschlag gibt es laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann noch keine konkreten Ermittlungsergebnisse, das berichtet der Deutschlandfunk. Ein 24-Jähriger war gestern mit einem Auto in eine Gruppe von Demonstrierenden der Gewerkschaft Verdi gefahren und hat mindestens 30 Menschen verletzt. Etliche schweben noch in Lebensgefahr. Nach Angaben Hermanns kam der Täter Ende 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland. Sein Asylbegehren wurde abgelehnt. Die Stadt München habe aber 2021 einen Duldungsbescheid und eine Aufenthaltserlaubnis erlassen. Gestern kursierte in den Medien die Falschmeldung, dass der Täter keinen Aufenthaltstitel hatte und wegen Ladendiebstählen bereits auffällig war. Diese Falschmeldungen korrigierte Herrmann heute. Das waren die Nachrichten des Tages, verantwortlich Sarah Heinzmann, Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Und noch zum Wetter. Der morgige Samstag zeigt sich wechselhaft bei Sonne und Wolken und 2 Grad. Der Sonntag grau in grau bei 5 Grad.
Rabe Info.
Wer von der Altstadt in die Berner Nordquartiere will, fährt meistens über die Kornhausbrücke. 125 Jahre ist die Brücke alt und ist eine der Hauptachsen des städtischen Verkehrs. Für Autos, Velos und den öffentlichen Verkehr. Die 9er Linie des Trams und der 10er Bus verkehren über die Kornhausbrücke. Doch damit ist vorübergehend Schluss. Die Brücke muss saniert werden, dafür ist sie ab Montag für 9 Monate gesperrt. Für den täglichen Verkehr bedeutet das Umwege. Und auch für die Anwohnenden könnte es etwas umständlicher werden. Martin Schwarzwälder berichtet.
So tönt es aktuell unter der Kornhausbrücke. Der gesamte Brückenunterbau ist in einem Baugerüst eingepackt, von oben kaum bemerkbar. Ab dem kommenden Montag wird die Baustelle nicht zu übersehen sein. Auch die 9-monatige Verkehrseinschränkung wird nicht unbemerkt bleiben. Jeden Tag fahren tonnenschwere Trams, Autos und unzählige Velos über die Kornhausbrücke. Nur für FußgängerInnen bleibt die Brücke weiterhin offen. Reto Bär ist Projektleiter für die Sanierung an der Kornhausbrücke.
Ja, ich freue mich auf die Baustelle, wenn es richtig losgeht, ab dem 17. Februar. Wir haben diverse Arbeiten, die wir machen. Wir haben einerseits das Gleissystem, das 26 Jahre alt ist. Das ist abgefahren und das müssen wir erneuern. Also die Gleise werden ersetzt. Danach werden wir auch den Belag und die Abdichtungen, die Fahrleitungen, ersetzen. Am Unterbau werden wir bei den Naturpfeilen ebenfalls Sanierungen vornehmen und wie auch Sanierungen der Stahlkonstruktion. Wir werden auch etwas an dem Korrosionsschutz, also dem Rostschutz, sanieren.
Die BauarbeiterInnen werden also viel zu tun haben. Die letzte große Sanierung war in den Jahren 1997 und 1998. Nun wird an allen Stellen der Brücke repariert und erneuert. Das braucht auch seine Zeit. Während 9 Monaten ist deshalb die Kornhausbrücke für den Verkehr größtenteils gesperrt. Dazu der Projektleiter.
Es wird eine intensive Zeit für die Bauleute, für die Planer, wie auch für die Anwohnenden.
Zu den Anwohnenden gehören auch die BewohnerInnen vom Tertianum Victoria. Das Wohn- und Pflegeheim für SeniorInnen steht direkt neben der Brücke. Die Stimmung im Heim beschreibt der Geschäftsleiter Fernando Fora als vorsichtig. Mit Blick auf die Baustelle sagt er:
Es ist natürlich, es sind nicht alle gleich betroffen, nicht alle Gäste sind gleich nahe zur Kornhausbrücke.
Zu den Auswirkungen der Baustelle auf das Altersheim meint Geschäftsleiter Fernando Fora:
Ja, wir sind sehr stark davon betroffen. Natürlich im Lärm, Lärmbelastung, das macht uns ein bisschen Sorgen und der Zugang zum Victoria. Aber schlussendlich müssen wir ein bisschen abwarten, was jetzt passiert.
Was aber bereits feststeht, für 9 Monate wird heftig gebaut und viel saniert. Der Verkehr wird dadurch stark eingeschränkt. Das weckt Erinnerungen an die Großbaustelle der Neubreitsch. Bereits vor etwa 4 Jahren gab es auf der Strecke von der Kornhausbrücke bis zum Gisonplatz eine Aneinanderreihung von Baustellen. Nun wird die Brücke, die in den Breitenrhein führt, repariert. Der Finanzierungskredit dafür wurde bereits 2018 vom Stimmvolk angenommen. Retoubert zu den Kosten.
Wir werden rund 30 Millionen Franken in diesen 9 Monaten umsetzen.
2/3 dieser Kosten muss Bernmobil bezahlen. Auch der Betrieb von Bernmobil ist betroffen und damit auch die Leute, die regelmäßig mit dem Tram 9 oder dem 10er-Bus unterwegs sind. Das Tram 9 fährt vom Wankdorf nur noch bis zur Haltestelle Kursaal. Eine Ersatzbuslinie für das Tram 9 verläuft von der Haltestelle Schönburg zum Viktoriaplatz und weiter über die Lorenebrücke bis zum Bahnhof. Der 10er-Bus fährt nach der Haltestelle Rosengarten über den Aargauer Stalten und die Niederbrücke in die Altstadt. FußgängerInnen und Velofahrende können die Kornhausbrücke jederzeit zu Fuß überqueren. Für den öffentlichen Verkehr und Autos ist die Brücke voraussichtlich bis Mitte November 2025 gesperrt.
Die Kornhausbrücke ist ab Montag gesperrt. Details zu den Umleitungen gibt es auf der Website kornhausbrücke.ch. Rabe Info. Dem UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA steht eine ungewisse Zukunft bevor. Seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober steht das Hilfswerk zunehmend unter politischem Druck. So behauptet Israel etwa, Mitarbeitende des Hilfswerks im Gazastreifen hätten Verbindungen zur Hamas. Für diese Behauptung hat Israel bisher jedoch keine Beweise geliefert. Die Behauptungen führen aber dazu, dass die geldgebenden Länder skeptisch werden. So hielten vor einem Jahr mehrere Länder ihre Zahlungen zurück, bis eine unabhängige Untersuchung abgeschlossen war. Dazu zählt auch die Schweiz. Eine Motion aus Reihen der SVP verlangt nun, dass die Schweiz ihre Beiträge sofort einstellt. Letztes Jahr hat der Nationalrat die Motion bereits angenommen. Nun berät die Außenpolitische Kommission des Ständerates den Vorstoß. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wendet sich deshalb gemeinsam mit weiteren Organisationen in einem offenen Brief an die Kommission. Gestern hat Amnesty den Brief vor dem Bundeshaus übergeben. Nur Piu war dabei.
Switzerland must defend UNRWA and end to Israel's blockade on humanitarian aid. This is why we stand in solidarity. Palestinians' rights should be defended, not debated. Thank you.
Diese Worte stammen aus der Botschaft einer Palästinenserin, die aktuell in der Schweiz lebt. Eine Vertreterin von Palestine Solidarity Switzerland hat die Botschaft am Donnerstag auf dem Bundesplatz vorgelesen. Kurz zuvor hatte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Schweiz einen offenen Brief überwiesen, gemeinsam mit weiteren Organisationen. Der Brief richtet sich an die Außenpolitische Kommission des Ständerats. Diese berät derzeit eine Motion, die verlangt, dass die Schweiz ihre Zahlungen an das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA einstellt.
Wir fordern, dass die Außenpolitische Kommission des Ständerates sich entscheidet, die humanitäre Tradition der Schweiz hochzuhalten und die Schweizer Unterstützung an die UNRWA, das Hilfswerk für PalästinenserInnen, weiterzuführen.
Sagt Michael Ineichen. Er ist Leiter Advocacy bei Amnesty International Schweiz. Die Schweiz hat die Zahlungen an die UNRWA bereits einmal sistiert, zusammen mit anderen Ländern. Anfang letzten Jahres warf Israel Mitarbeitenden des Hilfswerks vor, Verbindungen zur Hamas zu unterhalten. Für diese Behauptungen lieferte Israel jedoch keine Beweise. Auch eine unabhängige Untersuchung konnte die Vorwürfe nicht belegen. Die meisten Länder unterstützen die UNRWA mittlerweile wieder. Auch die Schweiz hat wieder Zahlungen an das UNO-Hilfswerk geleistet. Würde sie nun ihre Unterstützung komplett einstellen, würde das ein schlechtes Signal aussenden, meint Michael Ineichen.
Also die Schweiz wäre, wenn sie diese Zahlungen einstellen würde, immer noch sehr isoliert. Das sind die USA und Schweden, die aktuell ihre Zahlungen eingestellt haben. Aber die große Mehrheit der europäischen Partner der Schweiz haben die Zahlungen wieder aufgenommen.
Dass die Vorwürfe Israels gegenüber der UNRWA als Begründung dafür dienen, sieht Ineichen lediglich als Vorwand.
Die UNRWA hat gewisse Maßnahmen getroffen und hat auch einen Plan, wie sie gewisse Missstände ansprechen will und ist immer sehr offen mit diesen umgegangen. Insofern sind die Vorwürfe sind eigentlich ein Vorwand, um die Hilfe für die PalästinenserInnen einzuschränken.
Angesichts der humanitären Lage in Gaza sei es verantwortungslos, die Hilfe für die UNRWA zu streichen, meint Ineichen. Denn das UNO-Hilfswerk sei die wichtigste humanitäre Akteurin in der Region.
Die UNRWA ist die einzige Organisation, die aktuell die nötige Hilfe leisten kann. Und sie ist auch die Voraussetzung und die Grundlage dafür, dass andere Organisationen ihre Hilfe an die PalästinenserInnen leisten können im Gazastreifen, aber auch im besetzten Westjordanland.
Das bestätigte an der Briefübergabe auch eine Vertreterin des Hilfswerks HEX in ihrem Redebeitrag.
Diese Grundversorgung der UNRWA ist zentral für die Menschen in Gaza. Auf dieser Basis wird es Organisationen wie uns, dem HEX, erst ermöglicht, spezifische, ergänzende Maßnahmen umzusetzen, zum Beispiel urbane Landwirtschaftsprojekte.
Die Forderung der unterzeichnenden Organisationen ist also klar. Der Ständerat muss die Motion ablehnen, denn sonst verrate er die humanitäre Tradition der Schweiz.
Die Außenpolitische Kommission des Ständerates entscheidet am Montag über die Motion. Danach wird der gesamte Ständerat in der Frühlingssession darüber befinden.
Rabe Info.
Ja, heute ist ja Valentinstag. Was kommt euch da in den Sinn? Schokoladenherzen, Blumen, Romantik pur, alles in Rot und Rosa mit Kerzenlicht. Vielleicht, aber vielleicht auch das.
When I say I'm single and people are like, oh, don't worry, you're gonna find someone. No, I'm not single because I lack of options. I'm single because it's a choice.
So die belgische Comedian Shauna David. Single sein also als Wahl, als Entscheidung und nicht als Defizit. Diese Haltung ist ein Bruch mit der Idee, dass eine feste Beziehung oder das Gründen einer Familie zu einem glücklichen Leben dazugehören. Doch wie sieht die Realität in der Schweiz aus? Noch vor einem Jahrzehnt ließen sich die Hälfte der Ehen scheiden, heute sind es noch 40% bei konstant sinkender Anzahl von Eheschließungen, so das Bundesamt für Statistik. Zudem sind Beziehungen häufig auch ungesund. Für Frauen und Kinder sind sie statistisch gesehen die größte Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden. Wieso also nicht Single sein? Eine Organisation, die sich dafür einsetzt, ist der Verein Pro Single Schweiz. Er existiert seit genau 50 Jahren. Silvia Locher vom Verein Pro Single Schweiz erklärte Ursi Grimm, wie die Geschichte des Vereins begann.
1975 gab es einen Frauenkongress und da waren diverse ledige Frauen waren an diesem Frauenkongress, weil das war ja etwas Neues zu jener Zeit. Und dann haben sie aber feststellen müssen, dass nur über verheiratete Frauen gesprochen wird, allenfalls noch über Geschiedene oder Verwitwete. Aber die ledige, selbstständige Frau, die existierte gar nicht.
So Silvia Locher, Präsidentin von Pro Single Schweiz, über die Gründung ihrer Vorgängerorganisation. Der heutige Verein Pro Single Schweiz hieß damals Arbeitsgemeinschaft unverheirateter Frauen. Der erwähnte Frauenkongress fand in Bern statt. 1975 war das von der UNO ausgerufene internationale Jahr der Frau. In der Schweiz war das Frauenstimmrecht noch jung, doch die Frauenbewegung kämpfte schon länger, auch für die Anliegen lediger Frauen. Lina Gaffner ist Co-Direktorin beim Gosteli-Archiv, dem Archiv für die Schweizer Frauengeschichte. Sie sagt:
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts haben sich Frauenorganisationen für die Rechte und die soziale Sicherheit von alleinstehenden Frauen stark gemacht. Aber sie hatten dabei vor allem Witwen im Fokus und Frauen mit Kindern, also alleinerziehende Frauen mit Kindern. Alleinstehende Frauen ohne Kinder wurden in ihren Benachteiligungen, die sie hatten, mit Bezug auf das Steuerrecht und die Altersvorsorge nicht so stark wahrgenommen.
Noch bis Ende des 20. Jahrhunderts begleitete ledige Frauen ein soziales Stigma.
Ledige Frauen galten als überflüssig und von ihnen wurde erwartet, dass sie verfügbar waren für die Pflege von Angehörigen und die Aufnahme elternloser Kinder, beispielsweise in der erweiterten Familie. Ledig bleiben als Lebensentwurf galt nicht als erstrebenswertes Ziel. Also eine ledige Frau hatte das Lebensziel einer Frau nicht erreicht. Dies sicher im Gegensatz zum alleinstehenden Mann, den man sich eher als Abenteurer, als Intellektueller oder sonst als Freigeist vorstellen konnte.
So eine weit verbreitete Ansicht.
Sie wurde zur alten Jungfer, die man sich verarmt und vergrämt vorstellte. Ledige Frauen galten mit ihrer Unabhängigkeit außerdem als Bedrohung für das stabile Familiengefüge, aber auch für die gesellschaftliche Ordnung.
Dies im Gegensatz zum alleinstehenden Mann. Dieser galt als Abenteurer, als Intellektueller, als Freigeist, so Gaffner. Und in der frühen Frauenbewegung engagierten sich überdurchschnittlich viele unverheiratete Frauen und damit stellten sie auch die gesellschaftliche Ordnung in Frage. Dass sie sich besonders stark engagierten, ist gut nachvollziehbar.
Obwohl diese Frauen erwerbstätig waren, litten sie lange unter schlechteren Arbeitsbedingungen, schlechteren Ausbildungsbedingungen, einem schlechteren Zugang zum Arbeitsmarkt und tieferen Löhnen im Vergleich zu den Männern. Also bessere Bedingungen in diesen Bereichen mussten sich die Frauen ja während des ganzen 20. Jahrhunderts erkämpfen und sie müssen es nach wie vor.
Heute hat sich einiges verändert, doch das Bild der alten Jungfer hält sich dennoch zäh, obwohl unabhängig zu sein eher Anlass ist, glücklich, nicht verbittert zu sein. Dies belegt die Studie des Verhaltensforschers Paul Dollen. In seinem Buch Happy Ever After bringt er Folgendes auf den Punkt.
If you're a man, you should probably get married. If you're a woman, don't bother. The happiest and healthiest population subgroups, it seems, particularly with the longest life expectancies, are women who have never married and never had children.
So Paul Dollen im Mai 2019 am Kunst- und Literaturfest namens Hay Festival in Wales. Dollen empfiehlt Männern zu heiraten, nicht jedoch Frauen. Denn unverheiratete, kinderlose Frauen gehörten zur glücklichsten Bevölkerungsgruppe.
So it's very interesting, isn't it, I think, that the narrative is more powerful for women than it is for men about getting married. You know, if you're 40 and single as a man, it's kind of, you know, that can be quite cool, but not if you're a woman.
Dollen ging in seinem Vortrag auch auf Glücksnarrative in Verbindung mit Heiraten ein, also Darstellungen von Glück, die in der Gesellschaft kursieren. Diese seien im Vergleich zu seinen Forschungsergebnissen unausgewogen. Es gelte als cool, als 40-jähriger Mann Single zu sein, nicht jedoch als Frau. Als Singlefrau kritisiert zu werden, dazu noch als Kinderlose, ist gemäß Dollen eben diesen verkehrten Narrativen zuzuschreiben. Dennoch müssen sich auch heute unabhängige kinderlose Frauen anhören, dass sie diese Entscheidung noch bereuen werden oder dass sie egoistisch seien. Und genau deshalb setzt sich der Verein Pro Single Schweiz auch heute noch für die Anliegen von Singles ein. Singles unabhängig von ihrem Geschlecht. Silvia Locher sagt, Singles werden diskriminiert.
Es ist nicht so, wenn Sie jetzt auf die Straße gehen oder im Restaurant sitzen, da würde ich jetzt sagen, ja, da fühle ich mich jetzt überhaupt nicht diskriminiert. Es geht darum, wenn es ums Zahlen geht.
Dafür hat sie konkrete Kritikpunkte. Bei Sozialversicherungen und Steuern wird man als kinderlose, unverheiratete Person anders behandelt als Familien- und Ehepaare.
Man muss dann einfach überall ein bisschen mehr bezahlen, weil man hat ja schließlich keine Kinder und man muss ja für niemanden schauen. Dann soll man bitte schön für die Gesellschaft noch ein bisschen drauflegen.
Als konkretes Beispiel die Pensionskassen.
Wenn sie ledig sind, haben keine Kinder, dann sterben sie, dann bleibt das Vorsorgekapital, das sie angespart haben, bleibt in der Pensionskasse, weil sie haben ja keinen Partner, der eine Partnerrente bekommen könnte, oder sie haben keine Kinder, die eine Waisenrente bekommen könnte. So bleiben in der Pensionskasse schätzungsweise 300 Millionen pro Jahr liegen.
Weil Ledige gleich viel einzahlen, aber nicht gleich viel beziehen können. Ein weiterer Punkt, die Steuern.
Bei den Steuern ist es so, bei den direkten Bundessteuern, die Verheirateten haben zwar die Heiratsstrafe, weil sie mit zwei Einkommen in eine höhere Progression kommen, aber die Verheirateten haben den tieferen Steuertarif als die Ledigen.
Eine massive Ungerechtigkeit sieht Locher auch beim Erben.
Wenn Sie etwas zu vererben haben, dann muss jede Person, egal wer irgendetwas bekommt, muss Erbschaftssteuern bezahlen. Wenn ich jetzt verheiratet bin, der Ehemann, die Ehefrau, die bezahlt nichts. Die Kinder bezahlen nichts. Und das gibt enorme Summen, die da zusammenkommen, nur aufgrund der Tatsache, dass es Leute gibt, die keine Kinder haben, nicht verheiratet sind.
Locher ist bereits seit 30 Jahren beim Verein Pro Single Schweiz aktiv und verfolgt die finanzpolitischen Entwicklungen mit. Die derzeit im Bundesrat diskutierte Individualbesteuerung sieht sie als positiv. Unabhängig des Zivilstands sollen alle den gleichen Steuersatz erhalten.
Man spricht bei Gleichstellung immer von Mann, Frau oder jetzt natürlich divers und alles. Aber man spricht nie darüber, dass verheiratete oder verpaarte Personen besser gestellt sind als nicht verpaarte Personen. Das ist eine Ungleichstellung.
In der Lobbyarbeit, die Locher für Pro Single Schweiz macht, wurde ihr auch schon entgegnet, nicht frauenfreundlich zu sein. Doch sie will lediglich eine Gleichstellung der Zivilstände.
Die meisten sind ja verheiratet im Bundeshaus. Und die wollen in erster Linie natürlich ihre eigenen Interessen vertreten. Die wollen jetzt da nicht die Alleinstehenden vertreten. Aber das ist Aufgabe der Politik. Eine gerechte Politik muss für alle schauen und nicht nur für die Verheirateten. Und wir sind im Fall nicht gegen die Familie. Wir sind gegen die einseitige Bevorzugung.
In der Bundesverfassung fällt das Wort Familie 22 Mal, obwohl mit Artikel 14 das Recht auf Familie bereits gewährt wird. Das lässt darauf schließen, dass die Gesellschaft in der Schweiz noch immer auf die Familie als kleinste Einheit baut, mit all ihren toxischen Mechanismen und nicht auf das einzelne Individuum.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 14. Februar. Habt ihr Kritik, Feedback oder Anregungen? Schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder. Zum heutigen Info beigetragen haben Ursi Grimm, Noah Pio und Martin Schwarzwälder. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Sara Heinzmann. Schön, dass ihr dich jetzt angehört habt. Ein schönes Wochenende und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.